Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen.
Hallöchen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, bevor meine Internetleitung hier wieder spackt.
Ja, du, wir arbeiten ja an der blutigen Kante des Internets.
Genau, beziehungsweise Gott, ich lasse arbeiten.
Du lässt arbeiten.
Ich lasse die Telekom arbeiten an der Internet.
Ja, ja.
Vorausgesetzt, sie lassen sich dazu herab, an der Leitung zu arbeiten.
Ja. Wieso, jedes Mal, wenn ich an die Telekom denke, dann kommt mir sofort Wie bitte in den Sinn mit Gerd Müller-Gerbes. Kennst du die Sendung noch?
Wie bitte sagt mir noch was. Der Name hat mir jetzt allerdings nichts gesagt.
Spaß mit der Telekom gab es eine spezielle Kategorie.
Ja,
gab's
da?
Oh, keine Ahnung. Der Protagonist, der das da präsentiert hat, war der Lutz Reichert. Übrigens, der spielte auch im Tatort mit und war dort bei den Hamburger Tatortkollegen der Müller 2. Das nur mal so als Hintergrund. Und der hat bei Wie bitte den Part oder diese Sektion Spaß mit der Telekom präsentiert. Und da haben die halt immer Kundenberichte zum Besten gegeben, wer mit der Telekom Probleme hatte oder welcher Kunde inwiefern und in welchem Umfang Probleme mit der Telekom hatte. War immer ganz interessant.
Mhm. Tja.
Spaß mit der Telekom. Mhm. Es ist nicht alles Magenta, was glänzt. Ach nee, das war was anderes.
Das war Gold. Und Gold, du weißt ja, Gold ist best.
Genau, das ist wohl wahr. Aber was man auf keinen Fall sagen kann, in meinen Augen ist, dass MagSafe Duo das Beste ist. Es gibt mal wieder ein kleines MagSafe Duo-Thema.
Ich wollte gerade fragen, wie kommst du jetzt da drauf?
Na, ich wollte nochmal über das allseits beliebte Thema referieren, hätte ich bald gesagt.
Dann tun Sie mal.
Auf der amerikanischen Webseite von Apple gibt es was Kleingedrucktes, was es auf der europäischen und auf der deutschen Webseite noch nicht gibt. Wer die volle Leistung haben möchte vom MagSafe Duo, sprich in dem Fall sind es 14 Watt und nicht 15 wie beim Standardladegerät, das ist auch nochmal ein kleiner Differenzierungspunkt, also die maximale Ladeleistung, wenn man das richtige Netzteil benutzt, sind 14 Watt. So, da gibt es zwei Punkte im Kleingedruckten. Auch das MagSafe Duo hat ja kein Netzteil im Lieferumfang. Für stolze 142,50 Euro gibt es natürlich kein Netzteil dabei. Gott bewahre, wer hätte denn das vermutet? Jedenfalls, man muss dementsprechend noch ein Netzteil dazu kaufen. Apple empfiehlt, das 20 Watt Netzteil kostet 24 Euro und ein paar zerquetschte Pfennige, Cent. Und dann gibt es aber noch eine Erweiterung des Satzes. Mit dem 20 Watt Netzteil erreicht das MagSafe Duo nur 11 Watt Ladeleistung. Wer die volle 14 Watt ausnutzen möchte, der muss mindestens ein 27 Watt Netzteil an das MagSafe Duo Ladegerät stecken. Und wenn man sich da bei Apple umschaut, da kostet das 30 Watt Netzteil, man muss dann das 30 Watt nehmen, exakt 27 Watt gibt es nicht bei Apple, der muss dann 53 Euro und ein paar zerquetschte auf den Tisch legen. Man kann wahrscheinlich bei der MagSafe Duo auch Third-Party-Netzteile verwenden, da wird es wohl nicht so laufen wie bei dem etwas schwierigen Lade-MagSafe-Puck, der nur 43 Euro kostet, also das kleinere Modell, aber trotzdem, es verwirrt doch den Kunden. In meinen Augen, dass man auf so viele Dinge achten muss, um die volle Leistung des Gerätes auszuschöpfen. Und ich denke mal, wenn sich jemand so ein MagSafe Duo kauft, der wird jetzt nicht unbedingt darauf achten, was er da für ein Netzteil dran klöppelt. Und der wird auch nicht unbedingt in das Kleingedruckte reinschauen. Das ist doch nicht bequem für den Kunden. Es wäre auch das Einfachste gewesen, bei so einem kostspieligen Gerät, in Anführungsstrichen, gleich ein Netzteil mit beizulegen. Oder sie hätten es meinetwegen noch teurer machen müssen und gleichzeitig ein Ladegerät beilegen. Also was soll denn der Scheiß?
Ja, die Frage ist halt wieder, hättest du dann ein Netzteil beigelegt, was jetzt zum Beispiel weniger Watt hat, dafür aber vielleicht dann günstiger wäre? Oder hättest du dann das mit der mit Anführungszeichen richtigen Wattzahl beigelegt? Vor allem rechnen wir die Preise zusammen, du bist ja bei knapp 200 Euro.
Ja, also ich finde, wenn das Gerät 14 Watt kann, dann muss man auch dementsprechend ein Netzteil beilegen, was die Performance abbilden kann, ist meine Meinung.
Ah, okay, das hast du bei anderen Geräten ja teilweise auch nicht. Guck doch mal gerade die Geräte, die oder Geräte, die jetzt Fast Charging oder so unterstützen und die allerdings mit schwacheren Netzteilen oder so standardmäßig kommen. Hatten wir ja auch alles schon bei Geräteherstellern. Von daher, klar geht man bei einem Premium-Brand, wie es Apple ist, von was anderem aus. Aber wie gesagt, da gibt es auch andere Beispiele jetzt in dem Bereich. Es ist natürlich schwierig für den Verbraucher, gerade wenn er nirgends irgendwo oder wenn es nur im Kleingedruckten auftaucht. Ja, wer liest denn heute bitte einen Beipackzettel? Ja, und vor allem dann auch nur das Kleingedruckte. Das Einzige ist, dass man sich dann, gerade wenn man sagt, okay, ich habe ja genug Netzteile zu Hause, die ich nehmen kann, und die haben jetzt nicht die erforderliche Wattzahl, dann wundert man sich drüber, dass die Ladezeiten, die von Apple angegeben werden, nicht erreicht werden. Ja, ist dann, was ist dann kaputt? Ja, ist das iPhone kaputt? Ist das Ladegerät kaputt? Also, beziehungsweise, genau, das Ladegerät, nicht das Netzteil, sondern das Ladegerät kaputt, ja, weil das Netzteil tut's ja. Ja. Das ist schwierig.
Ja, ich finde es etwas bedenklich, weil die meisten Apple-Kunden, die sind ja, sagen wir mal so, nicht so technisch im Thema. Die kaufen sich ein Produkt und wollen es benutzen und wollen es...
ja, ich hätte da auch nicht dran gedacht. Wie gesagt, lese ich mir eine Bedienungsanleitung noch durch heutzutage? Oder gerade das Kleingedruckte noch, wo vielleicht aufgeführt wird, was mit welcher Wattzahl irgendwo dann ausgeworfen wird? Oder wie dein Telefon geladen wird? Nein.
Und vor allen Dingen, die Frage ist, steht es überhaupt in der Verpackung oder im Beipackzettel dabei? Das ist ja nur auf der Homepage derzeit ersichtlich.
Das ist dann mal das Nächste, ja. Ja, vor allem, steh mal im Laden, du weißt, du hast zu Hause ein Netzteil, was du verwenden kannst. Also nicht jetzt von der Wattzahl her, sondern du hast ein Netzteil zu Hause, das passt vom Stecker her. Du musst kein neues kaufen und die 140 Euro tun dir eh schon weh genug. Ja. Und dann fragt der Verkäufer noch, haben sie Netze zu Hause? Und du so, ja. Und dann kommt er so, aber wenn sie die volle Leistung ausnutzen wollen, hätten wir hier ein Netzteil für 50 Euro, das können sie gleich mitnehmen. Und dann so, what? Knapp 200 Euro soll ich jetzt dafür bezahlen?
Aber die, ich meine, das wäre ja sogar noch ein positives Beispiel, wenn der Verkäufer dich das fragen würde und wenn der Verkäufer dich darauf hinweist. Also dann würde ich das sogar als vorbildlich empfinden, wenn der Verkäufer dich auf diese technische, in Anführungsstrichen, Einschränkung hinweist. Erstens ist kein Netzteil dabei und zweitens brauchen sie, um die volle Leistung auszunutzen, mindestens ein 27 Watt Netzteil. Dann würde ich das ja noch als positiv empfinden, aber ich bezweifle, dass die wenigsten Verkäufer dich darauf hinweisen.
Ja, das müsste man jetzt mal abwarten, aber alleine die Situation, ja, du kriegst dann, ja, ich hab's, danke, ich hab's zu Hause Netzteil. Ja, aber. Ja, wissen Sie denn, wie viel Watt das hat? Nein.
Ja, so ist es. Naja. Gut, egal. Fand ich nur ganz lustig, was sich alles so um das große Thema MagSafe derzeit ereignet an kleinen Themen. Naja. Gut, dann geht's weiter mit dem HomePod Mini. Übrigens, meiner ist logischerweise immer noch nicht da. Also mittlerweile hat, glaube ich, fast schon jeder so ein Ding. Also Twitter und YouTube und Instagram.
Ja,
okay, aber
du hattest ja den bestätigten Liefertermin. Also von daher.
Ja, aber ich hätte gedacht, na, vielleicht klappt es jetzt doch ein bisschen früher und es kommt jetzt mal an Land.
Kommt ja vor Weihnachten noch.
Ja, am 15. Dezember angeblich, ja. Bin ich sehr gespannt. Aber Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ja, gut, da gibt es ein paar kleine Neuigkeiten, die ich ganz interessant finde. Erstmal gab es einen Bericht, dass das Ding von der Reparaturfähigkeit extrem schlecht ist und die Dinger werden wahrscheinlich bei Apple gleich entsorgt und gar nicht erst repariert. Das war noch so ein netter iFixit-Bericht, das aber nur am Rande. War aber allerdings auch abzusehen bei dieser extrem kleinen Bauform, aber spricht jetzt nicht unbedingt für das Nachhaltigkeitskonzept, was Apple derzeit fährt. Finde ich ein bisschen bedenklich. Aber gut, das soll jetzt nicht das Thema sein. Interessant ist, wenn man das Ding, das hat ja USB-C und das Ding hat auch Gott sei Dank ein Netzteil dabei, wenn man das Ding mit dem USB-C-Stecker an einen MacBook steckt, dann taucht das im Finder auf. Allerdings muss man mindestens Big Sur installiert haben. Und wenn man das im Finder angeschlossen hat, zeigt es die aktuelle Firmware, die das Ding installiert hat. Und man kann es auf Werkseinstellung über den Finder zurücksetzen. Allerdings funktionieren tut es dann halt nicht, technisch gesehen, weil das die USB-C-Schnittstelle gibt zu wenig Strom ab, damit das Ding funktioniert. Aber man kann halt, wie gesagt, softwaretechnisch auf das Ding zugreifen und es erscheint dann im Finder und man kann es, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren sollte, in ein zurücksetzen, softwaretechnisch jedenfalls zurücksetzen. Mhm. Fand ich ganz interessant. Mhm. Ja. Der zweite Punkt, der auch wieder so ein bisschen ja, gegen meine ästhetischen Ansprüche schießt. Wir haben ja am Anfang auch mal darüber gesprochen, wo der HomePod Mini rauskam, ob der schwarze dann auch ein schwarzes Netzteil dabei hat.
Und was haben wir
gesagt? Du hast gesagt, es gibt ein weißes Netzteil. Du hast recht gehabt in dem Fall. Asche auf mein Haupt oder Asche auf mein Netzteil wäre schöner, dann wäre es vielleicht auch schwarz. Jedenfalls der HomePod Mini in schwarz, der auch schick aussieht, was man so gesehen hat in den Unboxing-Videos, die es da so im Netz gibt. Der hat allerdings ein weißes Netzteil dabei.
Aber welche Farbe hast du denn bestellt?
Ich habe weiß bestellt, schwarz, weil ich sicher gehen Farben, wollte. Ich wollte sicher gehen, ich habe weiß bestellt, weil ich da auch von ausgehe, dass er staubtechnisch am wenigsten empfindlich ist.
Dann passt doch alles.
Und er passt dann auch dementsprechend zu meinen Sonos-Systemen, die auch alle weiß sind. Aber immerhin hat er ein schwarzes Kabel dabei, das ist positiv, aber ein weißes Netzteil.
Ja, da freut sich dann hier wieder jeder Third-Party-Netzteilhersteller.
Ja, habe ich auch gedacht, aber ich kann es ja verstehen, aus Gründen der Produktionsgeschichte. Eine Linie Netzteile, 20 Watt Netzteile, die dementsprechend multifunktional im Apple-Kosmos zu verwenden sind, dank USB-C, dass man da jetzt nicht noch eine extra Linie speziell für die AirPods ins Leben ruft. Kann ich verstehen. Anders wäre es dann vielleicht gewesen, wenn Apple gesagt hätte, okay, wir geben das schwarze Netzteil in den freien Verkauf für die Kunden, die kein weißes Netzteil haben wollen, dass man da noch eine zusätzliche Farboption gehabt hätte, wäre auch interessant gewesen. Ja, man könnte ja auch schwarze Lightning-Kabel verkaufen. Wäre ja auch möglich.
Ja, Lightning, schwarze USB-Kabel. Stopp Lightning, du hast ja eben gesagt, iPhone, iPad, ja genau. Ja. Würde dem einen oder anderen auch gut gefallen.
Ja.
Schwarze AirPods.
Ja, das wird ja hoffentlich irgendwann noch kommen. Das ist ja auch so ein Gerücht. Ja. Was schon so lange existiert, solange die AirPods existieren.
Da sehe ich aber schwarz.
Ja, hoffentlich.
Nein, ich meine, ich sehe schwarz für, da wird nichts kommen.
Ja, mal schauen.
Weil wer sowas haben will, muss zu Beats greifen.
Oder muss zu professionellen Third-Party-Anbietern gehen, die die Geräte lackieren und umarbeiten. Gibt es auch einige Anbieter. Ja. Genau. Da gibt es auch professionelle Anbieter, die dementsprechend gute Arbeit leisten, aber auch dementsprechend zu vernünftigen und teilweise auch horrenden Preisen, aber das Besondere war schon immer etwas teurer. Jetzt haben wir wieder alle Marketing-Sprüche durch. Das Besondere war schon immer etwas teurer.
Wir können eigentlich den Podcast jetzt zumachen.
Ja, aber wir haben nur noch keinen einzigen Werbespot heute gemacht, aber gut, das machen wir wahrscheinlich heute sowieso nicht mehr, also hat sich das auch erledigt.
Ja, deswegen, ich wünsche dir was, Tobi, bis zum nächsten
Mal.
Hey, komm, was hatten wir jetzt noch?
Lass uns doch mit der Jammerecke einsteigen.
Du hast irgendwie gesagt, wir machen irgendwie heute alles anders.
Wir machen nichts anders. Wir machen es genauso unkontrolliert und diffus und chaosorientiert wie immer. Gut. Wir müssen ja unserem unserem Konzept treu bleiben. Unser Konzept ist ja, dass wir kein Konzept haben.
Ja, mehr oder weniger.
Ja.
Wir versuchen ja immer mal wieder Struktur reinzubringen, aber
es hat auch nicht so geklappt. Wenn ich in unser Dokument gucke, das sieht auch aus wie Kraut
und Rüben. Immerhin haben wir ja mittlerweile eins. Oder schon länger eins.
Ja, das Dokument haben wir aber schon sehr lange.
Ja, deswegen, aber
ich wollte gerade sagen, das haben wir schon 9 Jahre.
Aber wenn man, nee, ich glaube nicht.
Nicht ganz.
Nee, vor allem nicht in dieser Art und Weise. Also wir haben ja wirklich versucht, Struktur reinzubringen. Ja, um mal
Nähkästchen zu plaudern. Genau, ja.
Aber
Aber dort, wo die Strukturpunkte sind, da steht nie was.
Ja, wir sammeln dann doch fast alles unter einen Punkt. Ja.
Aber irgendwie versuchen wir doch, unserem Farbschema treu zu bleiben. Das klappt teilweise.
Das ja. Genau.
Grün ist die Farbe der Hoffnung. Ne?
So
ist
Grün, es. Blau, also, Schwarz.
Ja. Genau. Gut, aber lass uns doch mal mit den problembehafteten Kleinigkeiten anfangen. Wenn man sich das so durchliest, könnte man meinen, es gibt nur noch Probleme bei Apple, aber es sieht schlimmer aus, als es ist. Big Sur, bei älteren Macs, speziell MacBook Pros aus dem Jahre 2013 bis zum Jahre 2014, also die unterste Reihe der kompatiblen Macs, die machen Probleme. Das heißt, es kann passieren, es muss nicht passieren, dass die Dinger beim Setup hängen bleiben, schwarz bleiben oder entweder beim Apple-Logo hängen bleiben oder mittendrin schwarz bleiben und sich das System nicht installieren lässt. Jegliche Funktionen, PRAM Reset, alles Mögliche funktioniert in diesem Fall nicht. Die Dinger sind sozusagen gebrickt und man muss zur Genius Bar latschen und die Dinger dort instand setzen lassen.
Was teilweise aktuell schwierig werden dürfte.
Das sagen wir mal so, die aktuelle Situation macht das Ganze schwierig. Ja. Third-Party-Anbieter, Gravis etc., weiß ich nicht, ob die dort helfen können, ob die Möglichkeiten haben, das Ding zu reparieren oder wieder instand zu setzen. Wahrscheinlich würden die es dann auch nicht kostenlos machen. Das macht wahrscheinlich dann nur Apple. Aber es gibt halt eine ganze Anzahl von kleineren oder älteren Geräten, wo diese Fehler auftreten.
Ich sag ja. Mein Mini ist von 2010, da brauchst du
gar nicht versuchen. Da läuft es ja eh nicht drauf. Er hat heute ja versucht, einen Renteneintrag bei dir zu stellen, aber ist nicht durchgekommen, ne?
Ich hatte einen Tweet gelesen und daraufhin hat sich dann mein Mac Mini bei mir gemeldet, weil da ist ein 2014er in Rente gegangen.
Okay.
Und dann hat mein Mini gemeint, ihr, hallo Freund, ich bin von 2010, ja. Bei mir wird es doch jetzt höchste Eisenbahn. Und ich noch so, nee. Mach du mal schön weiter. Ja.
10 Jahre altes Gerät.
Bedient dir mal ein bisschen Zubrot noch. Ja.
Altersteilzeit. Ach nee, ja doch, er ist jetzt quasi in
Altersteilzeit. Und ich sage, ja. Leute von 2000, wir reden über 2014, du jetzt, wie gesagt, 2013. Der muckt. Ja, ich habe ja die Probleme mit den USB-Ports teilweise. Aber es, wie gesagt, solange ein USB-Port geht, reicht's, ja. Maus über Bluetooth, Audio-Devices Firewire, ja, das ist auch so ein Ding, ja, mit mein armes Audio-Device muss ja dann auch in Rente.
Gibt es nicht einen Adapter von Firewire auf Thunderbolt? Da müsste doch das Ding auch zum Laufen
kriegen. Das könnte sein, ja, wahrscheinlich.
Bin ich jetzt gar nicht so im Thema, aber ich glaube, da muss es doch Adaptierungsmöglichkeiten geben. Genau, da ist wieder
die Frage 800 oder 400 wahrscheinlich, aber da kannst du wahrscheinlich mit dem Dongle zum Dongle dann arbeiten.
Aber wenn ihr das ganz umrechnest, was diese Dongles kosten, kannst du ja auch ein vernünftiges neues Audio-Interface kaufen.
Ja.
Also, genau. Das ist, aber du hast ja auch da so hohe Designansprüche. Das ist ja das Problem bei dir.
Nee, das ist ja auch wirklich top. Ja, die Technik stimmt ja in dem Ding. Es ist halt schade, das dann wirklich eventuell ersetzen zu müssen. Ja, das ist halt wirklich schade. Und vor allem das Duet passt halt auch optisch sehr gut zu dem Mini.
Ich sage ja, du hast ja hohe Designansprüche.
So ist das. Ich habe hier auch am Windows habe ich hier ein relativ oder ich habe sehr günstig geregtes Focusrite. Ja, das könnte ich ja auch am Mini betreiben. Aber
Focusrite ist auch ganz solide. Ja.
Ja, da habe ich ja, wie gesagt.
Die sind auch designtechnisch gar nicht so schlecht, so ein rotes Kästchen, ja, mein
Gott. Das ist halt das. Ja, ich sage nicht, dass es schlecht aussieht. Und ich hätte ja dann auch eine Alternative zu dem Duet, aber ich würde es halt ungern ersetzen. Ja.
Naja, klar. Gut, jetzt sind wir wieder vom Weg abgekommen. Ja. Wir waren gerade bei Problemen. Na gut, das sind ja auch Probleme
mit dem alten Mac. Ja.
Das sind ja auch, hast du ja recht. Aber jedenfalls geht es weiter mit Installationsproblemen. Angefangen hat das Ganze in den Staaten, da hat sich jemand zwei neue Macs gekauft mit M1-Chip und der hat traditionell die Angewohnheit, tja, wenn er die Dinger bekommt, dann lässt er das Ding nicht einfach hochfahren und richtet seine Apple-ID ein und macht da die üblichen Dinge, sondern er macht eine komplette Neuinstallation. Er setzt das ganze Ding erstmal auf Werkseinstellungen zurück, egal ob das Ding jetzt vom Werk kommt oder nicht, er macht nochmal quasi einen Clean-Install und hat festgestellt, dass ich, ja,
okay.
Kann man machen, muss man aber nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch schon so früh in Anführungsstrichen aufgefallen. Und da es zwei gleiche, in Anführungsstrichen nicht zwei gleiche, aber zwei M1 Macs waren, ist er erst auf den Trichter gekommen, dass das ein Serienproblem ist. Und siehe da, das ist auch so. Die Dinger lassen sich nicht neu installieren. Sie schmeißen nämlich eine Fehlermeldung raus. Fehler beim Personalisieren des Updates-Prozesses. Versuchen Sie es nochmal erneut. Das kann er jetzt so oft machen, wie er will. Der Fehler tritt immer wieder auf. Und der Fehler ist auch reproduzierbar. Es gibt mittlerweile auch ein Statement von Apple. Apple hat dieses Problem eingeräumt und hat gesagt, ja, das existiert, das Problem. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du brauchst einen Mac, der funktioniert. Und dann kannst du das über das Apple Configuration Tool in Version 2 über ein Kabel, DFU-Modus würde man es beim iPhone nennen, über ein Kabel kannst du dann die Firmware neu aufspielen bei dem Gerät und dann kannst du das Ding wieder herstellen. Also das heißt, man braucht einen funktionsfähigen Mac, Catalina sollte drauf laufen und dementsprechend das Apple Configuration Tool, was man auch frei bekommen kann, und man muss das dementsprechend dann über USB-C verbinden und kann dann wieder die neue Software aufspielen. Das ist ja im Endeffekt das gleiche Spiel, wenn ich zum Beispiel beim aktuellen Mac Pro eine nagelneue SSD einbaue, also eine komplett neue SSD einbaue, also als Startvolume, dann muss ich ja quasi auch die Firmware über einen anderen Mac aufspielen. Da ist es ja noch verständlich, da ist es ja quasi auch gewollt, aber das im Moment ist halt ein reines Softwareproblem, was existiert. Also Leute, wartet noch mit dem Update auf Big Sur. Das scheint noch ein paar Macken zu haben an einigen Stellen.
Ja, liegt es an Big Sur oder am M1?
Nee, an Big Sur.
Ah, okay.
Es ist ein Softwareproblem. Ja. Gott sei Dank ist es ein Softwareproblem. Stell dir mal vor, das wäre jetzt ein Design in Hardware.
Das ist ja ein Softwareproblem bei Design. Ja. Von daher ist die Frage, wird es Apple nochmal ändern? Oder?
Ja, Apple hat dann ein Statement rausgehauen, dass dann ein Update kommen soll.
Ah, okay, gut.
Also, gut. Also demnächst dann bei Big Sur 11. Ja. Punkt, tralala irgendwas.
Ja, okay,
dann.
Aber wenn du dir halt jetzt einen neuen Mac kaufst?
Ja, vor allen Dingen, welcher Otto-Normal-Anwender hat jetzt zwei Macs rumfliegen und kann das dementsprechend so lösen, das Problem? Das kommt noch dazu. Die meisten kaufen sie einen Mac und dann ist es gut.
Ja, selbst wenn du zwei hast, ist ja die Frage, wie gesagt, meiner ist jetzt mittlerweile auch so alt, würde es da
funktionieren? Bei dir läuft ja noch nicht mal Catalina drauf,
deswegen wird es da funktionieren. Ja. Das sollte eigentlich nicht sein. Ja. Zumindest mal per USB mit einem Stick oder so sollte das mal gehen, ja.
Da hast du ja wieder das Problem, du durch den T2-Chip kannst du jetzt nicht einfach mal über einen Stick und hin und her, das ist ja auch wiederum ein Sicherheitsfeature, deswegen gehen ja einige Funktionen, die früher gingen, so
mit aktuellen Macs nicht mehr. So schön.
Früher war es schön, ja. Apple verkauft es ja unter dem Punkt, es war früher unsicher. So kann man es natürlich auch sehen.
Ja, jeder, der Zugang zu deinem Mac hat.
Naja.
Konnte im Prinzip da sehr viel mitmachen.
Ja. Gut, dann noch eine zweite Sache, was jetzt im Endeffekt kein Bug ist, sondern ein Feature. Das Battery Health Management ist jetzt bei den neuen M1 Macs nicht mehr zu deaktivieren. Das ist ja im Endeffekt die Funktion, die ursprünglich von den iPhones gekommen ist, um die Akkualterung zu unterbinden, um ein vernünftiges Akkumanagement zu gewährleisten, dass die gerade für die Macs, die jetzt permanent am Netzteil betrieben werden, was ja auch sehr oft vorkommt, dass der Akku nicht zu schnell altert oder dass die chemische Akkualterung etwas verzögert wird. Und diese Funktion konnte man bei Intel Macs dementsprechend ausschalten. Und bei den neuen M1 Macs ist das jetzt so nicht mehr für möglich. Tja. Kann man das gut finden, kann man schlecht finden, weiß ich nicht. Es macht sicherlich Sinn, dass man es auch mal abschalten kann.
Macht es Sinn für 99% der Nutzer? Das Gerät soll gucken, dass es den Akku möglichst lange in einem möglichst guten Zustand hält. Und das automatisch und ohne mein Zutun. Also
muss ja, ich die
Funktion nicht an- oder abschalten.
Es war ja teilweise so, dass der Akku aus Gründen der wie gesagt, um den chemischen Alterungsprozess etwas zu verzögern, nur bis 80% geladen hat. Und wenn man dann halt doch mal raus wollte mit dem Gerät und doch mal das Ding randvoll machen wollte, war es dann schon mal sinnvoll, diese Funktion zu deaktivieren und das Gerät voll zu laden bis oben hin.
Aber bei den Akkulaufzeiten jetzt mit den neuen Geräten?
Ja, genau. Da kommen wir dann ja gleich noch zu. Ja.
Das ist,
und ja. Gut, und das nächste kleine Thema, was auch ein wenig bugbehaftet ist, warum kommen wir jetzt gerade Buck Rogers durch den, es ist Wahnsinn, was mir so durch den Kopf geht.
Ja, wobei, ich, die alte Fernsehserie sehe ich heute noch gerne.
Ja, Chrome 87 ist jetzt in einer nativen Version für M1-Prozessoren verfügbar, aber das Ding macht Probleme und stürzt sang- und klanglos unkontrolliert ab, bleibt hängen oder ja, wie gesagt, verursacht Abstürze. Da gab es ein offizielles Dokument von Google, dass sie an einem Update arbeiten und in der Zeit empfehlen sie doch ein Downgrade zu machen auf die nicht native Version. Die funktioniert auch, logischerweise dann auch über Rosetta und nicht nativ. Da haben sie wohl irgendwie größere Probleme drin.
Tja. Wobei hat Microsoft jetzt mit Office nicht auch gerade gesagt, die laufen auf dem M1, also auf den neuen Apple Silicon Macs. Das ist halt allerdings momentan auch noch hier über Rosetta. Ich glaube, die native Unterstützung soll auch erst noch kommen. Dann ist, glaube ich, von Photoshop jetzt die Beta verfügbar.
Mhm.
Nativ M1. Allerdings ja, im Kleingedruckten auch nicht alle Features verfügbar, ja, aktuell mit der Beta. Einige Features können langsamer sein. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Können langsamer sein als auf der nativen Intel-Version. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Ja, wahrscheinlich läuft die Intel-Version über Rosetta besser als die Beta für M1.
Ich habe heute
da würde ich, also bei dem, was ich jetzt gelesen habe und auch die known Bugs oder die known Probleme, ja, die bekannten Probleme, habe ich auch gedacht, Freunde, warum sollte ich mir die Beta installieren, wenn höchstwahrscheinlich über Rosetta, ja, das, nee.
Ich habe heute ein Video gesehen, was mich eigentlich gar nicht so auf Anhieb interessiert hat, aber wo ich dann länger reingeschaut habe, war es dann doch hochinteressant. Da hat ein in der Fotografie-Szene wird er wahrscheinlich sehr bekannt sein, keine Ahnung, hat 500.000 Follower auf YouTube, also ist schon eine etwas größere Nummer. Der hat jedenfalls Lightroom Classic, nicht nativ, gibt es ja noch nicht nativ, obwohl da auch Adobe angekündigt hat, die Classic-Version nativ zu bringen. Auf dem MacBook M1 mit einem 8, also die Base-Version, also 8 GB RAM und ein vergleichbares Intel MacBook verglichen und selbst die Rosetta, also es läuft ja dann quasi über Rosetta letztendlich, da lief Lightroom optisch, also auch sichtbar performanter drauf, also der ging da durch die Bilder durch wie mit einem heißen Messer durch die kalte Butter, das war Wahnsinn, was das nochmal einen Performance-Schub gebracht hat und wie gesagt, es ist keine native Version gewesen. War hochinteressant, das zu sehen.
Ja, da passt vielleicht auch noch was dazu, was ich hier noch mit reingenommen hatte, eigentlich für später. Und zwar, wo wir gerade über Rosetta sprechen. Es gibt ja auch für macOS schon seit langer Zeit Crossover, falls ihr das was sagt. Das ist ja auf Wine-Basis, wo du Windows-Programme über Crossover auf deinem Mac nutzen kannst. Ja, die ganzen Windows-API-Calls werden dann in quasi Apple-Calls übersetzt, ja, in Realtime von der Software. Und damit wird halt diese, wie gesagt, native Windows-Programme auf deinem Mac lauffähig. Ja. Die Unterstützung ist eigentlich auch richtig gut. Ja. Da gibt es eine schöne Tabelle oder eine Liste, welche Programme da wie funktionieren, mit Einschränkungen etc. Ich hatte es vor Jahren auch mal ausprobiert, gerade für MS Office. Hat auch gut funktioniert damals. Und wie gesagt, die haben jetzt gerade was gezeigt, was auch sehr lustig war. Und zwar haben die Team Fortress 2, die Windows-Version, mit Crossover auf einem M1 Mac am Laufen gehabt. Also die Windows beziehungsweise Crossover macht die, in Anführungszeichen, Emulation für das Windows-Programm über Rosetta, ja, auf dem M1. Und das ist gelaufen, wie du eben schon sagtest, ja, Butter, ja. Und ich noch so, ey, what the fuck?
Ja.
Das, hallo, Freunde. Deswegen, also die Performance von diesem Chip.
Ja, aber lass uns nochmal unsere Problemecke fertig machen und dann kommen wir zu den M1-Chip und
das,
den.
Das ist auch ein Problem.
Ja, das ist.
Das ist ein Problem für Intel und für alle anderen.
Ja, obwohl wir auch einen negativen Kommentar bekommen haben in Form eines Tweets. Da hat jemand geschrieben, das Intel-Gelaber zum Schluss unserer Sendung hätte nicht Not getan, dass irgendwas in der Richtung, ich konnte das nicht ganz einordnen, was das sollte, fand ich ein bisschen auch die Tonart und die Tonwahl des Tweets fand ich ein wenig daneben, aber keine Ahnung, man hätte doch ein wenig einen besseren Ton anschlagen können, aber okay, andere Sache, anderes Thema.
Okay.
Back
to the topic.
Genau. Problemecke iPhone 12 Mini und generell die iPhone 12 Serie. Da gibt es auch so ein paar kleine Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen. Wo sind jetzt? Ah ja. Das iPhone 12 Mini, man könnte das sagen, ist jetzt ganz unsensibel, was die Sensibilität des Touchscreens angeht, wenn das Gerät gesperrt ist. Das heißt, wenn man das Gerät entsperren will, kann es bei einigen Geräten vorkommen, dass man mehrere Anläufe braucht, bis das System funktioniert oder bis das System reagiert oder der Touchscreen reagiert. Bezieht sich zum Beispiel auch auf die Möglichkeit, die Taschenlampe oder die Kamera auszulösen, was sich auch auf dem Homescreen befindet mittlerweile. Also im gesperrten Zustand reagiert das Gerät teilweise sehr träge oder mit mehreren Anläufen erst. Wenn das Gerät dann erstmal entsperrt ist und im normalen Betrieb ist, funktioniert alles wunderbar. Das ist die erste Problematik, tritt aber derzeit nur bei den iPhone 12 Minis auf. Dann gibt es weitere Display-Probleme, die allerdings durchgehend bei vielen iPhone-Modellen auftauchen, 12, 12 Pro, 12 Pro Max und Mini, dass sie flackern und Grünstiche haben in gewissen Helligkeitsstufen. Tritt auch nicht immer auf, noch nicht bei allen Geräten, aber bei vielen Geräten. Und das sind so diese zwei großen Display-Probleme. Und dann gab es ein Statement an die Service Provider und an die Techniker an der Genius Bar, also eine Anweisung von ganz oben, bitte keine Geräte oder keine Displays auszutauschen, sondern dass die Nutzer dazu aufzurufen, ihre Geräte immer softwaretechnisch auf den neuesten Stand zu halten. Das lässt darauf hindeuten, dass es sich nur, Gott sei Dank, nur um ein Softwareproblem handelt. Leuchtet ja auch irgendwo ein, zumindest bei dem ersten Problem, weil wenn es nur im Sperrbildschirm auftaucht, das Problem, und im normalen Betrieb nicht, wird es in irgendeiner Weise, denke ich, ein Softwareproblem sein. Das mit dem Grünstich und dem Flackern, das kann ich jetzt persönlich nicht einordnen, ob es sich wirklich nur um Software handelt oder auch ein Hardwareproblem sein könnte. Aber das erste Problem, denke ich, deutet eindeutig auf die Softwareprobleme und deutet eindeutig auf ein Softwareproblem hin.
Mhm. Ja.
Und dann gibt es für Leute, die ein MFI-zertifiziertes Hörgerät tragen, gibt es ja auch eine Menge, auch bald ein Update, oder das wird auch bald im nächsten Update-Prozess einbezogen. Da gibt es nämlich Störgeräusche. Das kann man so unter den großen Begriff Störgeräusche packen. Das ist natürlich sehr tragisch, wenn natürlich auch Leute mit einer Beeinträchtigung dann auch noch Probleme mit ihrer Hörhilfe haben. Finde ich jetzt nicht so schön, dass es da Probleme gibt. Da frage ich mich echt, Leute, wie gestaltet ihr eure Beta-Tests? Also man kann, denke ich, doch auch, ich meine, der Markt an MFI-zertifizierten Hörhilfen ist jetzt nicht so riesig,
Das würde ich jetzt so noch nicht mal sagen wollen. Vor allem die Frage ist, selbst bei einem Hersteller, wie viele verschiedene Geräte bieten die mittlerweile an? Da ist ja die letzten Jahre auch sehr viel passiert. Man muss ja alleine mal Fernsehwerbung gucken. Ja, der Herr Gottschalk macht ja da auch mittlerweile Werbung. Von daher gibt es, denke ich mal, schon ein paar Geräte, Und ob man da jetzt wirklich alles testen kann, ist die andere Frage. Vor allem, ich gehe mal davon aus, dass es kein Problem, was du hast mit deinen AirPods zum Beispiel. Weil das hätte definitiv auffallen müssen. Weil das ist ein Ding, was sie wirklich wunderbar testen können, ja. Und auch nicht nur mit einem, sondern keine Ahnung, mit wie vielen Testern intern sie das machen können. Von da, ich habe jetzt auch mit den Betas, die ich am Laufen hatte von iOS 14, auch keine Probleme, was jetzt meine Kopfhörer betrifft. Ja, da war auch nichts mit Störgeräuschen irgendwie zu hören. Von daher, sowas sollte nicht vorkommen, gerade alles, was Accessibility betrifft, ja, immer ein schwieriges Thema oder ein Thema mit Vorsicht zu genießen, da sollte man auf jeden Fall gerade für seine Kunden, die darauf angewiesen sind, da schon sehr sorgfältig arbeiten. Kann man halt nur hoffen, dass sehr schnell da halt softwaremäßig was passiert, ja, da sind Fehler oder das Wissen, woran es liegt und dass das halt jetzt relativ kurzfristig dann noch gepusht wird, ja.
Ja, aber jetzt nochmal den ganz kurzen Hakenschlag zu machen zu Beta-Testverfahren, was nach meiner Meinung auffallen hätte müssen, zum Beispiel die Neuinstallationen, hat denn kein Mensch mal versucht, eine komplette Neuinstallation auf einen normalen, serienfertigen M1 Mac durchzuführen? Das sind ja auch Testabläufe, die man eigentlich mal machen sollte.
Ja,
das hätte doch eigentlich auch auffallen müssen.
Wie sind sie gewohnt, das zu machen? Wenn sie das schon immer so gemacht haben, wie sie es jetzt empfehlen, kann kein Fehler auftauchen, das geht ja.
Naja, es geht ja auch nicht die Wiederherstellung übers Netz. Also ein kompletter Clean Install geht ja auch nicht. Das Ding hängt sich ja komplett auf.
Ja, das heißt, sobald du das Netz, Ding komplett... Aber wie gesagt, wenn die eine Neuinstallation schon immer, weil es convenient war, über einen zweiten Mac gemacht haben, kann kein Fehler auffallen.
Ach, du meinst die Beta, aber wer macht denn eine Neuinstallation serienmäßig über einen zweiten Mac? Das machen ja die Leute normalerweise nicht. Also das sind ja Testsachen, die nicht
nach. Ja, das ist halt die Frage von deiner Testbeschreibung, ja. Wie sollst du den Test durchführen? Wenn da nur steht, neu machen und du hast, wie gesagt, deinen zweiten Rechner und es geht schneller als das übers Netz und du probierst die Neuinstallation und die funktioniert.
Naja.
Das ist halt wieder die Frage der Testbeschreibung. Ja.
Ja, aber man sollte doch auch Testverfahren anwenden, die der Autonormalverbraucher, also ein Real-Life-Szenario nachbilden und doch nicht irgendwelche Sachen, wo ich einen zweiten Mac für brauche.
Ja, vor allem, wie du es vorhin schon gesagt hast, das hat nicht jeder einen zweiten Mac zu Hause.
Eben.
Ja.
Naja, gut, aber das nur so am Rande. Also die Display-Probleme scheinen Gott sei Dank nur softwaretechnisch zu sein.
So. Aber auch da, es ist ja schön, wenn da ein Fix kommt, der muss halt nur zeitnah kommen, weil ich habe auch keinen Bock, mit meinem neuen teuren Gerät da wochenlang rumzulaufen und das hat vielleicht hier Fehlfarben. Ja.
Ja, so sieht's aus. Gut, und dann kommen wir noch zu einem kleinen Thema, was ich ganz interessant fand und immer noch interessant finde, ehrlich gesagt. In Großbritannien, und zwar in der Grafschaft Northamptonshire, da wurde ein LKW gestohlen mit 48 Paletten Apple-Hardware. Alles gemischt, Macs und iPhones, also im Gesamtwert von 5,5 Millionen Euro. Die Entführer haben das wohl direkt und relativ...
Entführer?
Ja, weil sie ja gleichzeitig die zwei Fahrer auch mit entführt haben für kurze Zeit.
Okay.
Weil sie haben die Fahrer dann gefesselt, geknebelt und auch dementsprechend, ich wollte gerade sagen, blind gemacht. Nein, sie haben ihn in den Augen verbunden. Kommt letztendlich fast aufs Gleiche raus. Und sind dann mit dem LKW in ein großes Industriegebiet gefahren und haben dort umgeladen. Und haben dann den leeren LKW samt der gefesselten LKW-Fahrer dort stehen lassen, den leeren LKW logischerweise. Und da frage ich mich natürlich, wie kann man solche Geräte überhaupt vernünftig in den Umlauf bringen? Die Dinger werden doch logischerweise von Apple, sind doch fast seriennummerntechnisch. Man kann die Dinger doch komplett identifizieren, sobald das Ding sich einmal, die übliche Apple-Sicherheitsmaßnahme, also die Dinger kannst du doch nur zerlegen und als Einzelware verkaufen oder als Ersatzteillager verkaufen. Ich glaube nicht, dass man die als komplette funktionsfähige Ware wieder so in den offiziellen Markt bringen kann, ohne dass es auffliegt, diese ganze Geschichte. Sobald ich mich doch mit dem Gerät und einer Apple-ID connecte, ist das Ding doch identifiziert.
Also bei den Mengen, das sind ja nicht irgendwie nur 10 Geräte, ja, wird es schwierig, ja.
48 Paletten, das ist eine Menge.
Wo sind die Geräte jetzt, ist die Frage bei der Menge.
Bis jetzt weiter.
Wie suchst du eine bei eBay zu verticken, ja?
Bis jetzt keine Spur von den Geräten. Das ist der aktuelle Stand vom Polizeibericht aus Großbritannien.
Ja, gerade wenn da iPhones mit bei waren, du hast ja die E-Mail.
Ja, das ist doch, die Dinger kannst du nach meiner Meinung,
wenn du die... Du hast auch die Mac-Seriennummern, ja.
Ja, ja.
Weil da könntest du theoretisch auch noch was drehen. Also.
Ja, ich gehe da mal von aus, das wird ein großes Ersatzteil. Lager.
Was auch nicht unbedingt viel bringt heute. Du hast ja da nichts mehr, was du irgendwie groß einzeln rausnehmen kannst. Du hast die Akkus, bei den iPhones, die Displays, die Akkus, das Gehäuse. Den Rest kannst du eigentlich auch wegwerfen. Und bei den Macs hast du ja im Prinzip auch das Gehäuse, die Tastatur, den Akku, das Display.
Es ist ja alles on board, das ist ja das Problem.
Ja, ja,
und das ist ja noch nicht mehr die SSD gesteckt oder so. Genau. Da ist ja nichts.
Das RAM, die Festplatte, kannst du ja nichts austauschen.
Nein, das ist ja alles on a chip. Das ist ja das Problem. Also von daher ganz, ganz schwierig. Und die Gefahr einzugehen für ein paar MacBooks, dass man nur die Displays benutzen kann oder dass man vielleicht nur das Topcase als Ersatzteil benutzen kann oder die Netzteile, die dabei liegen bei den Macs, dafür ist die Gefahr viel zu groß, so ein LKW zu überfallen und die 48 Paletten da rauszunehmen. Keine Ahnung, wie die das machen oder wie die Geräte so manipulieren, dass sie quasi nicht zu identifizieren sind. Bei den iPhones wird es nach meiner Meinung extrem schwierig. Bei den Macs bin ich jetzt nicht so im Bilde, ob das möglich ist, die so zu manipulieren. Bei den
Macs, denke ich mal, kannst du das auch nicht machen. Die Frage ist halt, ob
die telefonieren noch nach Hause, die Geräte.
Ja, dem Verkäufer oder dem Dieb kann es ja egal sein, solange er jemanden hat und
Der
dann das Gerät für 500 kauft, anstatt 2,5, 3 neu, ja. Dem Verkäufer kann es wurscht sein. Der Käufer weiß hoffentlich auch, was er sich einlässt bei so Preisen. Voraussetzt, es sind so Preise und die Geräte werden nicht irgendwie, keine Ahnung, als Konkursmasse oder so neu irgendwie vertickt. Und dann schaltest du dein Gerät ein und kriegst auf einmal ein Pop-up hier, melde dich doch mal vertrauensvoll bei deinem Apple-Laden. Ja.
Mhm. Naja, war ganz beeindruckend die Meldung, weil es wirklich auch so eine große Menge war. Ne? Ja. 48 Paletten, boah, das ist schon mal ordentlich. Tja, gut, dann haben wir doch den Problemblock, denke ich, beendet und können jetzt zu den weitaus schöneren Themen gehen. Das Medienecho war ja positiv, um es mal vorwegzunehmen, zu den M1 Macs, was man so gesehen
hat. Ja, okay, in der Apple-Blase war es durchweg positiv, außerhalb der Apple-Blase im Prinzip auch, wobei da gab es auch die ein oder andere Stimme, die sich da ein bisschen an dem Marketing-Sprech von Apple aufgeregt hat. Mhm. Weil Apple ja auch gesagt hat, war schneller als 98% der aktuell am Markt befindlichen Notebooks oder so, irgendwas in die Richtung, haben sie ja gesagt. Da gab es ja auch den einen oder anderen, der dann angefangen hat, irgendwelche Pro-Hochleistungsgeräte zu zitieren, wo dann gefragt hat, hier, wäre ein MacBook eher schneller als so ein Gerät zum Beispiel. Und wo ich dann auch nur gedacht habe, Freund, das sind wahrscheinlich dann Geräte aus diesen 2%. Über die hat Apple nicht gesprochen.
Eben.
Hallo, und warum fängst du das an, jetzt damit zu... nicht so, Freunde, klar, wenn die
irgendwas
zu meckern haben.
Ja. Ein MacBook Air ist letztendlich ja schon immer ein Gerät gewesen, was als Baseline-Gerät konzipiert ist von Apple oder was den Einsteiger adressiert. Und das ist natürlich jetzt glücklicherweise wahnsinnig viel Leistung hat. Das ist ja auch in Ordnung, ist ja auch schön. Aber man darf dieses Gerät trotzdem nicht überbewerten. Und man muss es auch immer im Kontext setzen, wen adressiert Apple mit diesem Produkt? Das ist meine Meinung. Aber was ich so beeindruckend fand, dass die Akkuleistung wohl auch durchwegs so sein soll, wie Apple das angegeben hat. Also da waren sich alle Tester, die das Gerät hatten, einig, das ist herausragend. Also Marcus Brownlee hatte das ja eine Woche vor dem Release und konnte es schon eine Woche lang ausgiebig testen. Und er musste es nur einmal laden in dieser Zeit und sonst kam er mit dem Produkt oder mit dem MacBook durch die komplette Testzeit. Und das ist, denke ich, schon sehr, sehr ordentlich, weil ich meine, der wird natürlich nicht nur einmal Browser aufgemacht haben, wieder zugemacht haben. Wenn der das eine Woche hat, wird er das auch intensiv getestet haben. Davon ist logischerweise auszugehen. Und einmal laden in einer kompletten Woche mit ausgiebigen Testanwendungen und Testszenarien ist doch schon sehr, sehr beeindruckend. Also das ist auch wirklich Hut ab, akkulauftechnisch.
Ja, ich glaube, René Ricci hatte es jetzt in den 5 Tagen gar nicht aufgeladen. Und er hat da ein paar Benchmarks durchgehauen und ein Probe-Render gemacht und so ein Kram. Ja. Und der hatte immer noch Restakku über. Also von daher ist schon,
Ja, das und wie ich schon bei der letzten Sendung gesagt habe, das ist jetzt ja alles sehr, sehr beeindruckend, aber es macht ja viel mehr Lust und viel mehr Verlangen, die zweite Generation zu sehen, wenn die Geräte kommen aus der Pro, also aus der richtigen Pro-Schiene, MacBook Pro 16 Zoll, wenn die abgelöst werden
nicht,
oder wenn
nicht
da
was kommt. Nicht zweite Generation, sondern wenn halt jetzt wirklich dann die Geräte kommen, 16 Pro zum Beispiel.
Genau,
oder wenn oder die iMacs die, kommen. Oder die High-End-Version vom Mac Mini zum Beispiel. Beim Mac Mini hast du ja aktuell den Fall, du hast ja den M1 und immer noch die Intel-Version. Ja. Mhm. Du hast beim MacBook Pro ja auch noch die Intel-Version. Sobald diese halt ersetzt werden, ja, da bin ich dann mal gespannt. Kommt da auch nochmal mehr Performance mit raus? Oder betrifft das dann wirklich nur so Sachen wie mehr RAM zum Beispiel? Mehr Thunderbolt, mehr RAM? Ja, das ist halt die Frage. Oder wird es dann auch da nochmal ein Ticken schneller zugehen? Beim 16er, okay, gehe ich fest davon aus, dass er nochmal ein bisschen mehr, dass er nochmal mehr Leistung bringt. Aber gerade was jetzt Mini betrifft, beziehungsweise dann auch das MacBook Pro 13 Zoll in der höheren Ausbaustufe, wird es da auch nochmal mehr Leistung geben.
Ja. Ja, und vor allem, es wird ja dann nochmal interessanter, wenn die Entwickler, die Software schmieden, sich auf die Architektur eingeschossen haben und wenn es da wirklich die Software gibt, die auch die Performance des M1 nativ ausnutzt und wenn es nicht noch erst über Rosetta 2 laufen muss, wenn man da wirklich angepasste Software hat, was die Power vom M1 wirklich auch effizient ausnutzt.
Ja, genauso ML oder so, ja, was du jetzt ja auch im M1 mit drin hast. Was bedeutet das unter anderem? Beziehungsweise Pixelmator, die ja auch schon gezeigt haben, was sie da alles machen können, nativ auf dem Gerät. Also das wird auf jeden Fall gut was bringen, ja. Da kann man einiges erwarten, ja.
Ja. Ich habe hier mal ein paar Zahlen aufgeschrieben, keine Angst, ich mache es auch kurz, die ich aber trotzdem sehr beeindruckend fand. Da wurde ein MacBook Pro M1 in der Baseline-Ausstattung 8 GB RAM verglichen mit einem MacBook Pro aus dem Vorjahr, also die aktuelle Version, glaube ich, war es, der aktuelle Version i5 mit 16 GB RAM. Ich gehe mal davon aus, 16 GB RAM. Diese beiden Modelle wurden verglichen. Und die Geekbench 5 Werte, es gibt ja mittlerweile auch eine angepasste Geekbench 5 Version für den M1 Chip. Nee, gibt es nicht. Das war die normale Version. Jedenfalls sind ja die Werte im Single-Core-Mode 1724 für den M1 und 1262 für den i5-Prozessor. Und das ist grandios. Nach meiner Meinung ist das ein wahnsinniger Schub, wobei der auch nur 8 GB hat, aber das ist beim CPU-Wert ja auch völlig uninteressant, da wird ja der Arbeitsspeicher nicht mit in den Test mit einbezogen. Und im Multicore-Mode wird es dann noch interessanter, da liegen wir beim M1 bei 7543 und beim i5 von Intel bei 4485. Das ist für eine erste Generation von Apple Silicon Chips extrem beeindruckend. Und bei der Grafikkarte, also bei der GPU-Einheit, sieht es nicht so berauschend aus, muss man sagen. 1119 für den M1 und 1049 für den i5-Chip oder für die verbaute Grafikkarte im i5-System. Trotzdem grandiose Werte, muss ich sagen, für das, was wir jetzt im Start-Silicon sehen.
Ja. Das deckt sich ja auch mit anderen Berichten, ja. Egal, wo du guckst, gerade was jetzt Single-Core-Performance betrifft, die ganzen Tests, die jetzt nach und nach auftauchen, da sind die M1 in der Regel, ja, die oder führen sie vor den Intel-Versionen, ja. Da haben besseres Ergebnis als die vergleichbaren Intel-Versionen. Und das ist ja das, wo wir das letzte Mal schon drüber gesprochen haben, ja, dass sich da Intel und AMD warm anziehen müssen, was ihre Chips oder ihre Prozessoren betrifft. Klar kriegst du die M1 nur in den Apple-Geräten. Und da sieht man auch ganz eindeutig, warum Apple einfach den Schritt jetzt quasi gezwungen war, auch zu machen. Intel steckt immer noch fest, was jetzt ihre Prozessorstrukturen betrifft. Die Leistung entwickelt sich da bei weitem nicht so, ja, wenn man mal die sich die A-Prozessoren mal anguckt, ja, wie sie in den iPhones waren, wie die Leistungssprünge da immer sind, und mal guckt, wie die Leistungssprünge jetzt bei Intel waren. Das sind Welten, die da dazwischen liegen. Ja, und es wird ja, oder der Trend ist ja eindeutig so, dass es für Apple erstmal so weitergehen wird. Ja, deswegen ganz interessant, was macht der M2, M3? Ja, wie sieht das da in 2 Jahren aus, wenn der Übergang zu all oder bei allen Geräten ja dann auch abgeschlossen sein soll? Sind wir dann leistungstechnisch und gerade auch im Vergleich zu Intel oder zu der was 486 ist es ja, Architektur, oder auch, wie gesagt, AMD, ja, wie liegt man da dann im Vergleich? Und das ist ja, und vor allem, wie weit sind dann auch andere Chip-Hersteller mit ARM-Architektur und wie wird Windows reagieren, beziehungsweise der PC-Markt, ja. Wir haben ja schon Geräte auf ARM-Basis im Markt raus, Windows für ARM. Wie entwickelt sich das weiter? Und wie leistungsfähig werden die auch im Vergleich dann sein zu den Apple-Prozessoren? Das ist ja dann auch die nächste Frage. Da ist ja Apple auch gerade im Vergleich zu Qualcomm, dem Snapdragon oder so, ja, da siehst du ja auch schon die Unterschiede. Das ist nochmal eine sehr, sehr spannende Zeit jetzt. Ja. Und auch gerade, du hast GPU mal kurz angesprochen, da ist auch ein Link in den Shownotes drin, wo jetzt aktuell der M1 auch mal verglichen wird zu AMD beziehungsweise zu Intel, zu Nvidia. Und man da jetzt mit dem M1 leistungstechnisch auch im Stand ist im Vergleich zu einer Nvidia 1550 beziehungsweise zu einer Radeon was war es, die 560, glaube ich, aus dem Kopf raus. Klar, sind alles jetzt keine High-End-Karten, beziehungsweise die RX 560 jetzt auch schon ein bisschen angestaubt, was das Alter betrifft. Aber da muss man auch mal gucken, wenn man da, Apple fängt ja jetzt in dem Bereich quasi erst an, beziehungsweise mit M1 hat sie den ersten Chip mit integrierter GPU, oder mit Desktop-Chip mit der eigenen GPU-Lösung. Da muss man auch sagen, wenn da die Entwicklung ähnlich verläuft, die nächste Zeit wie bei der CPU, dann hat sich, glaube ich, die Frage nach dezidierten Grafikkarten auch erledigt, ja.
Ja, ich gehe davon aus, dass diese Entwicklungskurve hoffentlich so beibehalten wird, wie wir sie jetzt haben. Und man muss ja auch das immer jetzt noch in den Kontext setzen, so eine extra steckbare Grafikkarte hat natürlich auch einen wahnsinnigen Stromverbrauch. Die wird aktiv gekühlt. Gut, das werden ja die Silicon-Chips teilweise ja auch mit dem MacBook Mini und dem MacBook Pro, da haben wir auch eine aktive Kühlung drin. Aber sie zeigen ja auch, dass man das Ding in einem MacBook Air passiv betreiben kann, also passiv gekühlt betreiben kann. Und was ich auch gelesen habe, jetzt gerade im Hinblick auf die Kühlung, dass die Kühlung beim MacBook Pro sehr spät einschaltet, also dass dieser Kühlprozess und dass dieses Gerät erst sehr spät an eine gewisse thermische Grenze geführt wird. Das hat man ja auch, ist man ja aus dem Intel-Bereich anders gewohnt. Mhm. Kaum hat man mal ein Chrome offen mit 50 Tabs, dann fängt das Ding schwer an zu atmen, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja. Vor allem, er wäre anscheinend auch sehr leise, also das lässt ja dann auch gerade für die 16er sehr hoffen, ja. Mhm. Wo wir da ja das Problem hatten mit dem Throttling, mit teilweise lauten Lüftern. Ja,
mit überhitzten Tastaturen etc. Genau. Teilweise und ja. Geräten, die halt einfach offen gelassen werden mussten, damit, also im Clamshell-Mode konnte man die teilweise nicht betreiben, sonst haben sie sich dementsprechend runtergetaktet und sind ausgestiegen. Das gibt es ja alles und gab es ja alles in den 16-Zoll-Geräten. Das ist wohl wahr.
Ja.
Ja. Und dann gibt es einen sehr interessanten Bericht, der so ein bisschen, wo man auf den ersten Blick denkt, ein bisschen falsch angeordnet. Aber wenn man ihn sich genauer durchliest, ist er in diesem Fachblatt doch ganz gut aufgehoben, weil THR, also The Hollywood Reporter, hat berichtet, dass sich ganz viele kreative Leute in Hollywood, speziell auch die ganzen Cutter, freuen auf den Mac Mini M1 und sie den erstmal einsetzen werden für, ich sag mal so, Baseline Final Cut Produktionen, wo jetzt teilweise noch ganz, ganz viele alte Käsereiben rumstehen und teilweise auch noch Champagnerkübel rumstehen, die sollen damit ersetzt werden. Was mich jetzt speziell wundert, dass sie noch gar nicht in größeren Mengen die aktuellen Mac Pros dort stehen haben. Das sei nur punktuell der Fall, was man aus dem Bericht rauslesen konnte. Fox Entertainment hat noch zu 78% die alten Käsereiben dort stehen, natürlich mit abgegradeter Hardware und ab und zu mal die Grafikkarten erneuert, also was man halt so erneuern konnte, aber im Prinzip noch alte Käsereiben. Geht's der Filmindustrie so schlecht, dass sie nicht auf neue Mac Pros umsetzen konnten, frage ich mich dann, oder hat das andere Gründe? Keine Ahnung. Jedenfalls freuen sie sich erstmal auf die M1 Mac Minis und da werden sie erstmal eine ganze Reihe alter Käsereiben ersetzen.
Gut. Vor allem guckt ihr doch mal die Leistungs-
oder zum die Preis Power an. Die kosten ja nichts.
Nee, im Vergleich zu der alten Käsereibe.
Ich habe aber auch keinen Platz. Ich habe keinen Platzbedarf. Die Dinger sind klein, sind kompakt.
Stromverbrauch.
Stromverbrauch ist relativ gering. Geräuschentwicklung, gut,
Anschaffungswiderstand und Leistung.
Anschaffungswiderstand, ja. Und ich kann mir quasi auch ein paar auf Reserve hinlegen, falls was ausfallen sollte. Die Dinger nehmen keinen Platz weg, geht da ins Lager, zieht einen neuen raus, spielt das Backup drauf und die Dinger sind wieder im Einsatz.
Und vor allem, als die Demo, die sie ja gezeigt haben, mit dem MacBook Air und dem 4K bearbeiten, du kannst das ja mit dem Mini noch besser machen, beziehungsweise konstanter, weil der Air wird irgendwann gedrosselt. Ja. Wegen der Wärmeentwicklung, der Mini nicht, der hat aktive Kühlung. Du kannst zwei Monitore anschließen an das Gerät. Das ist klein, kompakt, nimmt keinen Platz weg. Wie gesagt, ist wesentlich leiser, ja, von der Wärmeentwicklung, vom Stromverbrauch her auch ganz anders als so ein riesen PC. Ja. Du hast da gerade im Vergleich zu dieser wirklich alten Hardware nur Vorteile.
Ja, klar. Ja. Und das
das einzige Problem ist halt, das, was du intern in dem Gerät hast, musst du halt extern arbeiten. Aber da ist auch wieder die Frage, im Studio ist die Frage, inwieweit haben sie da oder wie viel haben sie da gerade an Daten aus dem Netz gezogen? Und wenn der eh im Netz hängt, Ja.
Naja, ich denke mal, das Ding, die haben externe Storage dran, RAID-Systeme, wo dann die Dinger drauf liegen, vielleicht auch sogar RAID-Systeme basierend auf SSDs und brauchen halt intern auch gar nicht diese Riesenmengen an Speicher. Und du kannst ja auch, wenn du unbedingt willst, das Ding auf 2 Terabyte intern Speicher hochbringen. Ist natürlich für Videoproduktion nicht viel, ist richtig, aber
ja, okay, dafür für den, hast du wieder Thunderbolt 3,
ja. Ja, machst ein RAID-System dran von Lassie oder von G-Technology mit einem ordentlichen Cache drin oder vielleicht sogar auch mit, wie gesagt, SSD als Hauptdatenträger. Es ist immer noch günstiger, als sich da jetzt einen ausgebauten Mac Pro hinzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt noch günstiger. Man weiß ja nicht, was da noch kommt. Aber dann hat man ja dann auch mehr Leistung, wenn mehr Leistung in den Silicon-Bereich kommen wird.
Also die nächsten werden wahrscheinlich nur schneller sein.
Und natürlich dann wahrscheinlich auch ein bisschen teurer. Wenn ja, sie in den Leistungsklassen des Mac Pros reingehen werden dann.
Ja.
Irgendwann mal.
Wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Jahre und ja, ja. Wahrscheinlich schneller als gedacht und vor allem
hoffentlich.
Also schneller von der Verfügbarkeit her des Geräts jetzt und vor allem schneller, was auch die Performance betrifft, als gedacht. Da gehe ich fest davon aus.
Ja, ja.
Weil bis jetzt hat man ja immer gerätselt, wie wollen sie das bei dem Mac Pro machen und oder auch beim iMac Pro. Aber wenn man sich jetzt alleine mal von den ersten Geräten die Daten anguckt, das macht doch wirklich
oder das lässt einem so hundertprozentig ist die Frage ja noch nicht beantwortet, wie sie es beim Mac Pro machen wollen. Da haben wir auch letztens schon drüber diskutiert. Aber das
wird sich nicht okay, sehen. Wie der Mac Pro technisch umgesetzt wird oder welche Funktionen und wie das Design sein wird oder die Philosophie dahinter, das mal außen vor. Aber allein, was die Leistung betrifft, wo man sich vorher noch gefragt hat, wie soll Apple das hinkriegen oder wird es Apple hinkriegen oder ist es nicht vielleicht doch ein sehr ambitioniertes Ziel, was sie sich da gesteckt haben, den Mac Pro mit Apple Silicon zu ersetzen? Nö, anscheinend nicht. Also die werden das, denke ich mal, relativ easy sehr gut hinkriegen. Klar, die anderen Fragen über Erweiterbarkeit, ja, Modularität, Grafikkarten, ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber alleine, was jetzt die Rechenpower betrifft, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ja, sehe ich auch so.
Ganz im Gegenteil, da wird man wahrscheinlich sehr überrascht werden.
Mhm. Ja, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen.
Ja, definitiv, ja. Und ja. Deswegen, ich habe meinem Mini auch gesagt, Rente fällt erstmal aus. wir warten jetzt mal auf, wie gesagt, die Pro-Version der MacBooks. Das MacBook
oder das, Pro 13. Oder des Mac Minis, meinst du, die etwas höhere Version mit mehr Arbeitsspeicher?
Entweder mehr Arbeitsspeicher, eventuell auch mehr Anschlüsse, ja, je nachdem. Aber gerade, wie gesagt, das MacBook Pro 13 wird mich schon interessieren, beziehungsweise da wirklich dann die Pro-Version, ja. Wird es dann, wenn halt die Intel-Versionen ersetzt werden, jetzt wirklich 4 Thunderbolt zum Beispiel, wie wird es von der Leistung nochmal sein, ja, wird er nochmal schneller werden? Oder aber 14 Zoll, ja, wird das so ein Ding sein, ja, wird die komplette 13er durch 14 ersetzt oder wird es das 13er M1 dann als Einsteigergerät für die Pro-Serie weiterhin geben und du gehst bei den Geräten, die dann nochmal mehr Leistung und mehr RAM bieten, in die 14er-Ecke, ja, was die Displaygröße betrifft. Und dann, wie wird das 16er leistungstechnisch aussehen? Und dann natürlich auch bei der Größe mit Akku, ja, wie wird da die Laufzeit einfach sein? Das sind Sachen, die mich jetzt wirklich sehr interessieren, ja, aufgrund der Ergebnisse, die wir jetzt einfach haben mit den ersten Geräten auf Apple Silicon Basis. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie halt die nächsten MacBook Pro 13 Zoll werden, 14 Zoll, je nachdem, wie das MacBook Pro 16 Zoll wird. Du hast ja über ein Gerät zwischen Mac Mini und Mac Pro gesprochen, wird es quasi ein Mac Mini geben, wie jetzt die Intel-Geräte da sind, mit nochmal ein bisschen mehr Leistung? Oder aber wird es ein komplett neues Gerät geben? Das ist auch nochmal so ein Ding. Ja,
ja, das ist die Frage.
Und gerade,
vielleicht ist ja auch die Philosophie folgende, ist mir jetzt gerade so spontan bei deinen Ausführungen eingefallen. man lässt den Mini so in Anführungsstrichen in, so klein, wie er jetzt ist, auch mit den wenigen Anschlüssen und lässt das grobe Setup so dastehen, wie es jetzt ist, und sagt absichtlich, das ist unser Baseline-Einsteigergerät und hat das absichtlich so etwas downgesized, auch mit diesen Anschlüssen. Und hat dann die Chance, auch ein optimales Gerät in der Mitte zu positionieren, mit mehr Leistung, vielleicht einer gewissen Modularität vom Gerät. Und dass man dann auch mit, dass man dann auch viel mehr Platz hat für eine Positionierung eines Gerätes in der Mitte. Wäre auch eine denkbare Situation.
Ja, also die Frage ist auch, wird ein wirklich komplettes Update, ja, auch was das Design betrifft von dem Mac Mini, wird der überhaupt diese Größe noch beibehalten oder wird er noch kleiner? Weil momentan ist ja der M1 Mini ist ja im Prinzip nur Luft im Gerät.
Ja, aber das sehe ich auch als großen Vorteil, weil auch gerade nochmal auf diesen Hollywood Reporter Artikel zurückzukommen, der hat derzeit das beste thermische Verhalten, dadurch hat er auch die beste Leistung derzeit von allen drei M1 Macs, die wir derzeit haben. Weil durch dieses große, in Anführungsstrichen große Gehäuse mit recht wenig Inhalt, hast du natürlich auch ein sehr positiv thermisches Verhalten des Gerätes. Und alles, was sich positiv thermisch verhält, das verhält sich natürlich auch oder wirkt sich natürlich auch auf die Performance aus.
Ja, das ist
vielleicht halt macht das auch Sinn, den so groß, in Anführungsstrichen, so groß zu lassen. Ich meine, der ist ja nun auch letztendlich kompakt, das Gerät.
Ja, aber die wenigen Anschlüsse sieht schon ein bisschen verloren aus im Vergleich zu den Vorgängern.
Ja, da Anschlüsse bräuchte ja wirklich mehr, das ist richtig.
Ja, deswegen ist ja die Frage, wenn wirklich nochmal ein größerer in Anführungszeichen kommt, wird der mehr Anschlüsse haben als der bisherige? Das wäre zum Beispiel auch was mich interessieren würde, einfach mehr Anschlüsse. Eventuell dann, wir hatten es letztes Mal schon drüber gesprochen, USB-A, gerade im Vergleich zu Thunderbolt-Anschlüssen, wenn da wirklich nur oder USB-C dran wäre, was aber auch dann nur USB wäre und kein Thunderbolt, könnte das eventuell zu Verwirrungen oder zu Fehlern führen beim Anwender. Ja. Wird es mehr Anschlüsse geben? Werden die A vielleicht wirklich wegfallen? Wird alles C werden? Wird es 4 Thunderbolt werden? Und hoffentlich noch ein paar USB-C-Anschlüsse, beziehungsweise dann wenigstens USB-A. Also mehr I.O. wäre auf jeden Fall gut. Und dann ist die Frage, wenn du das Gerät dann hättest, wäre dann nicht wirklich die Frage, ob man nochmal ein kompakteres Gerät einfach macht. Inwieweit das dann Sinn macht, ist die andere Frage. Wer hätte vor allem dann, das Einzige wäre dann quasi da nochmal die Idee, dass, ja, mein Gott, würde es Sinn machen, das Ding dann anstatt Apple TV? Keine Ahnung. Ja, würde es Sinn machen in der Größe von einem Apple TV, ist auch nochmal die Frage.
Ja, ob man das dann wirklich leistungstechnisch so abbilden kann, ja, ist eine andere Sache.
Okay, wenn du nach oben hin ja wieder was anderes hättest.
Ja gut, das ist richtig. Das ist richtig, klar.
Ja.
Ja.
Inwieweit macht es halt Sinn, wie gesagt, nochmal was Kleineres in der oder im Mac-Bereich halt anzubieten? Ja, das ist halt die Frage.
Obwohl ich ehrlich gesagt die Gehäuseform und das Design zeitlos schön finde. Also ich müsste es jetzt nicht verändert haben. Es sieht okay aus, es ist zeitlos. Also da haben sie ein schönes System und das, also schönes Designsystem, finde ich. Mhm. Und das existiert jetzt auch schon so lange. Im Endeffekt, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber das Ding gab es ja sogar in dieser Designsprache mit CD-ROM.
Ja, ja.
Da gab es ja mal mit Schlitz ganz am Anfang. Ja. Und dann haben sie das Ding einfach nur zugemacht und designtechnisch ist er ja so geblieben. Ja. Ich bin ja ein durchaus großer Mac Mini-Fan.
Ja, wenn man mal guckt, wie er angefangen hat und wie er preislich am Anfang gelegen hat.
Ja, mittlerweile ist er ja günstiger geworden, muss man fairerweise auch dazu
sagen. Ja, aber er ist immer noch weit davon entfernt, was er mal ursprünglich.
Ich glaube, der Startpreis war 5,99, ne? War mal der Einstiegspreis, also 599 Euro, glaube ich.
4,99?
Nee, ich glaube
5,99. Ja, okay, Euro, ja, klar.
Ja. Ja. Hm. Gut. Ja. Aber zum Schluss noch ein Benchmark-Wert oder fast zum Schluss, ich habe dann noch ein kurzes Thema danach. Die SSDs, Da hieß es ja auch, sind zweimal schneller und das hat sich auch bewahrheitet. Das Ding schreibt mit 2190 MB in der Sekunde und liest mit 2675 MB in der Sekunde. Also die Benchmarks haben auch gezeigt, dass sich auch die Ankündigung auch bewahrheitet hat. Und das Ding ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr performant. Mhm. Wahnsinn. Ja. Da wird einiges an Daten bewegt. Mhm. Gut. Und es wäre ja keine Geek-Café-Folge, wenn wir nicht noch ein paar Gerüchte von Ming-Chi Kuo dabei hätten. Als letztes Leckerchen, als letztes Thema. Er hat sich zum Thema iPads und AirPods geäußert. AirPods hat sich in den letzten Tagen noch ein bisschen erweitert thematisch. Da soll es ein Update geben zu den AirPods 3 und das Design hat er nochmal etwas bestätigt. Das heißt, das Pro-Design und dass die AirPods das Pro-Design erben, allerdings ohne Active Noise Cancelling. Allerdings sind jetzt ganz, ganz viele Quellen aufgetaucht aus mehreren Quellen ist aufgetaucht, dass sie nicht mit diesen wechselbaren Stöpseln arbeiten werden, Gott sei Dank, weil das habe ich auch sehr kritisiert, dass sie ein ähnliches Design haben werden vom Stöpsel her, wie die normalen AirPods. Also sie werden es beibehalten und sie werden nicht auf In-Ear setzen. Und das war ja auch meine Befürchtung, dass man da quasi zwei In-Ears auf den Markt wirft und nicht mehr diese normalen Nicht-In-Ear-Systeme hat, was ja auch viele Fans hat, das Design, die da einfach sehr gut mit zurechtkommen. Und das soll man jetzt angeblich beibehalten und soll jetzt nicht auf diese auswechselbare Stöpseltechnik gehen, sondern man soll sich quasi nur vom Case-Design, also vom Ladecase-Design bei den Pros bedienen und von diesem kleineren Stielen, weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, ich sage immer Stiel dazu, also von diesem kleineren Stieldesign, daran soll man sich orientieren. Also quasi so ein Mix-Design aus dem vorhandenen und aus dem Pro-Design. Und das macht in meinen Augen auch viel, viel mehr Sinn, anstatt zweimal Systeme zu haben, die quasi komplett in-ear sind, ist komplett unsinnig, finde ich. So, und dann gab es noch ein Thema, dass wir im Frühjahr die nächste Generation der iPad Pro-Systeme sehen werden. Und da ist er nochmal auf das Thema Mini-LED eingegangen. Das lässt ihn ja nicht los und das hat er ja schon jetzt mittlerweile anderthalb Jahre gesagt, dass irgendwann mal ein iPad mit Mini-LED-Technik kommen wird. Der redet so lange davon, bis es dann irgendwann wirklich mal kommt, aber dann ist es ja auch nicht mehr spannend. Und diesmal scheint es so, sich auch wirklich zu bewahrheiten, dass die nächste Generation Mini-LED-Technik on board haben wird, weil er hat aus der Lieferkette, und zwar direkt von dem Mini-LED-Hersteller Carrier Technology, eine Quelle aufgetan, die wohl schon dabei sind, Displays oder die quasi im Januar starten werden, Displays im 12,9 Zoll Bereich zu fertigen. Daraus schließt man dann auch wieder, dass nur das Top-Modell, da bestätigen sich auch wieder ältere Gerüchte, nur das Top-Modell Mini-LED-Technik haben wird und das kleinere 11 Zoll Gerät wahrscheinlich keine Mini-LEDs haben werden. Finde ich auch schade, dass man wieder innerhalb der Pro-Kategorie Differenzierungen macht. Sind wie gesagt nur Gerüchte, aber ich würde es nicht gut finden, wenn nur die 12,9 Zoll Geräte Mini-LED-Technik haben werden. Ja. Muss man sehen, was da kommt. Gut. Haben wir denn noch was?
Also ich nicht, nein.
Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung oder am Ende des Dokumentes angelangt. Und okay. Was denn? Oh, was lachst du denn jetzt so?
Nee. Ja,
mit dem Ende des Dokumentes oder wie? Ja, Ende der Sendung, die könnte man jetzt ja noch strecken ohne Ende. Also
ja, muss ja jetzt auch nicht sein.
Ich wollte gerade sagen, wir sind das Backpulver der deutschen Podcast-Szene, aber das könnte man jetzt auch falsch einordnen. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Vielleicht Jawohl. Mittwoch, vielleicht Donnerstag, wann auch immer. Irgendwann werdet ihr uns wieder im Podcatcher vorfinden.
Jo, bis dann.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.